Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Ja, wir haben lange nichts mehr von uns hören lassen. Warum? Das hat viel mit dem heutigen Thema auch zu tun. Und es ist vielleicht nicht zufällig, dass wir dieses Thema gewählt haben. Uns hatte im Frühling unsere Lektorin angefragt, ob wir ein neues Buch schreiben wollen. Und die Idee klang zu verlockend, als dass wir hätten Nein sagen können.
Ich weiß nicht, ob sie jetzt zuhört, aber es sind zu große Verführungen gewesen.
Ja, es ist eine sehr schöne Idee, aber jetzt in der Schlussphase des Schreibens waren wir dann doch etwas sehr auf das Buch konzentriert und haben es einfach nicht mehr geschafft, neue Folgen währenddessen aufzunehmen. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns und lasst euch mit dem Buch, was im März erscheinen wird, ein wenig trösten.
Wir werden bald noch genaueres über das Buch erzählen, widmen uns aber jetzt erstmal dem Thema des Neinsagens bzw. nicht Nein sagen Könnens. Wir waren ja in den letzten Folgen mittendrin in einer Reihe über Ängste und hatten uns auch das Thema der sozialen Ängste vorgenommen. Das Thema nicht Nein sagen können, das mündet durchaus in dieses Thema bzw. ist eigentlich eine ganz gute Vorbereitung auf diese Folge, weil dass Nein sagen immer auch etwas mit einer sozialen Situation und sozialem Stress zu tun hat. Ich glaube, das Thema, wir müssen nicht erklären, warum es relevant ist, sondern wir steigen einfach mal direkt ein in typische Situationen, in denen es schwerfällt, Nein zu sagen und wollen verstehen, warum das so ist.
Wir steigen ein wieder mit einem kleinen Fallbeispiel. Wir hören von Martin. Es ist eine kleine Geschichte aus dem Alltag, könnte man sagen. Und ich glaube, eine Situation, die viele von uns kennen. Wir hören später noch eine zweite Fallgeschichte, die auch ein bisschen ausführlicher ist. Aber jetzt zunächst erstmal zu Martin. Martin sitzt mit seiner Freundin im Restaurant. Gerade ist sein Essen gekommen. Als Martin davon probiert, sagt er zu seiner Freundin, das ist ja gar nicht richtig warm. Die Freundin antwortet, dann gib es doch zurück. Gerade in dem Moment kommt der Kellner vorbei und fragt, ist soweit alles recht? Ja. Ich glaube, wir können uns alle sehr gut in eine solche, meist doch sehr unangenehm empfundene Situation hineinfühlen. Warum fällt es jetzt an dieser Stelle nicht wenigen Menschen so schwer, offen zu sagen, nein, meine Suppe ist noch kalt? Also worum könnte es in dieser Situation gehen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also manchen Menschen fällt das ja nicht schwer und die können so offen, auch konfrontativ sagen, wenn ihnen was nicht passt. Aber ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, denen das eher schwer fällt. Andere Situation wäre auch sowas wie, man hat falsch Wechselgeld rausbekommen und müsste es jetzt monieren oder ähnliches. Ich glaube, dass das Nein-Sagen hier erstmal so eine eminent psychologische Dimension hat. Also wenn Martin jetzt sagt, nein, es ist nicht soweit alles recht, würde ja ein Moment Konflikt entstehen und er müsste was kritisieren, also den Kellner und damit quasi auch das Restaurant oder was zurückweisen, was er bekommen hat. Und was auch immer das für Martin gleich bedeutet, das können wir uns gleich ansehen. Seine Psyche könnte ihm das Angebot machen, naja, das ist jetzt so eine stressige Situation, iss einfach die Suppe, sagt der Freundin, ist mir eigentlich auch egal und passt schon und du hast deine Ruhe. Also das wäre sozusagen ein Weg, dem sozialen Stress in dieser Situation zu entgehen. Würde aber auch einen Preis haben, nämlich er müsste dann eben die kalte Suppe essen und nicht nur die Suppe runterschlucken, sondern auch seinen Ärger oder seinen Frust oder seinen Vorwurf, den er eigentlich hat. Also die Aggression, die er eigentlich nach außen bringen müsste, sich beschweren, muss er dann im Innen irgendwie verarbeiten.
Solche kleinen Situationen des Alltags finde ich deswegen interessant auch, weil man an ihnen schon ganz viel ablesen kann. Wenn wir jetzt Martin fragen könnten, was in ihm eigentlich genau vorgeht, könnte man, glaube ich, sehr viel über ihn erfahren und er auch sehr viel über sich erfahren letztlich. Und vielleicht können wir ja mal in sowas reingehen und uns genauer das anschauen, um welche Themen es bei Martin gehen könnte.
Ja, also wenn Martin jetzt in einer Therapie wäre, würde man ihn genau das fragen. Also was sind denn seine Fantasien darüber, was passiert, wenn er Nein sagen würde? Und es könnte sein, dass Martin dann das Thema sagt, er hat die Vorstellung, er würde den Kellner irgendwie damit ziemlich kränken oder zurückweisen oder verletzen. Also dass sein Nein und seine Zurückweisung irgendwie etwas wäre, was den Kellner bloßstellt, so destruktiv wäre, dass er es dem anderen eigentlich nicht zumuten will. Also er hat eigentlich Angst davor, dass sein Nein etwas kaputt macht. Das wäre ein Thema, wo man das Gefühl hat, naja, da geht es sehr viel um eigentlich Schuldgefühle dem anderen gegenüber. Das Ziehen eigener Grenzen einem anderen gegenüber ist so markiert als etwas, das der andere irgendwie auch persönlich nimmt. Also als würde er dem Kellner jetzt nicht nur sagen, ich mag keine Suppe, sondern ich mag sie nicht und mit ihnen habe ich ein Problem. Und in diesen Konflikt zu gehen, fühlt sich zu persönlich an und deswegen nimmt es Martin lieber auf sich.
Ich finde, da steckt auch schon was drin, worauf wir, glaube ich, auch gleich noch genauer zu sprechen kommen. Aber so etwas wie eine Verantwortungsübernahme der Gefühle, für die Gefühle des anderen. Also, dass Martin, und das macht man, glaube ich, als Mensch automatisch, aber vielleicht hat ja Martin da auch nochmal speziell ein Thema. Das wäre auch wieder etwas, was man genauer dann eruieren könnte. Ist sich sehr verantwortlich dafür fühlen, wie es dem Kellner damit geht, was der Kellner aus dieser Situation heraus macht.
Ja, das wäre so ein Motiv oder ein Muster, eigene Bedürfnisse zurücknehmen, also die kalte Suppe schlucken, damit es dem anderen gut geht, damit der andere kein schlechtes Gefühl bekommt. Und da könnte man überlegen, ob das nicht schon ein biografisches Muster ist, was in seine Geschichte passt, die wir jetzt hier nicht kennen.
Ein anderes Thema könnte ja zum Beispiel auch darin liegen, und das würde ich sagen, das betrifft auch, finde ich, vor allem viele Männer, dass es ihm vielleicht darum geht, dass er das Gefühl hat, jetzt muss er sich dann in der Situation beweisen, sobald er das Nein ausspricht. Also dass er natürlich damit in eine potenziell konflikthafte Situation gekommen, zumindest eine sehr unangenehme, wo er sich zeigen muss, also mit seinem Nein auch sichtbar wird, mir schmeckt das nicht. Und das vielleicht eine Angst erzeugt, sich jetzt irgendwie dem standhalten zu müssen. Also er steigt gewissermaßen gefühlt in einen Boxring, wo er einem Gegner gegenübersteht, von dem er nicht weiß, wie stark er ist und ob er sich auch behaupten kann. Also da steckt vielleicht mehr so ein Schamthema auch dahinter.
Ja, also so ein bisschen sein Mann stehen, wenn du es jetzt mal auf das männliche Thema beziehst. Es wäre ja das, was man, die klassische Psychoanalyse hat ja für alle solche schönen alltäglichen Sachen immer auch so drastische Begriffe, was man in der klassischen Psychoanalyse durchaus als Kastrationsangst bezeichnen würde. Also wenn ich jetzt mich behaupte und mich zeige und jetzt sozusagen meinen Mann markiere, dann droht ein anderer, mich klein zu machen. Also was ist denn, wenn der Kellner jetzt Kontra gibt oder Nein sagt oder irgendwie skeptisch guckt oder der Koch dann noch dazukommt? Kann ich dem dann standhalten oder erweise ich mich als sehr unsicher? Und diese Angst davor, nicht standhalten zu können, sorgt dafür, einen Kompromiss zu finden. Also alles zu sagen, ist mir eigentlich egal, interessiert mich gar nicht. Und das ist, glaube ich, ich würde das jetzt nicht zur Mann-Frau zuordnen, aber es wäre zumindest eine typisch männliche Strategie, mit solchen Konflikten umzugehen, indem man immer in diese Ist-mir-egal-Haltung geht. Ne, indem man sozusagen nicht seinen Mann stehen muss, sondern indem man immer sagt, es interessiert mich sowieso alles gar nicht. Ne? Und die Coolness als ein Versuch, solchen Situationen auszuweichen, von denen man Angst hat, klein gemacht zu werden.
Ja, ich glaube, da steckt aber schon auch was, also weil wir jetzt von männlich gesprochen hatten, das Nein sagen können in unserer Gesellschaft. Ich würde schon sagen, dass es da unterschiedliche Gewichtungen für Frauen und Männer gibt. Also es gibt ja viele Situationen, wo, glaube ich, gerade Frauen es schwerfällt, Nein zu sagen. Vielleicht, also ich glaube auch diese Boxring-Situationen durchaus auch, dass das auch Frauen betrifft. Ja. Trotzdem glaube ich, dass Frauen, also jetzt alles sehr pauschal gesprochen, aber viel mit dem Thema eher beschäftigt sind, ob sie in diese männliche Rolle so überhaupt treten dürfen, weil eher von Frauen erwartet wird, sich zurückzuhalten, sich zurückzunehmen, sich anzupassen. Da kann es dann eher um das Thema gehen, darf ich mich in so einer konfrontativen Weise zeigen?
Ja.
Also da würde es vielleicht dann eher um die Angst gehen, vielleicht in irgendeiner Weise als fordernd missverstanden zu werden oder in irgendeiner Weise als, also häufig fällt ja auch das Wort zickig oder ansprüchlich.
Na, das wäre, vielleicht würde das wieder in die Variante unserer ersten Deutung gehen, dass eigentlich die soziale Rolle besagt, sorgt dafür, dass die anderen sich gut fühlen und mit eigenen Forderungen, Beschwerden und so weiter hervorzutreten, ist dann eigentlich auch in Konflikt mit dieser Rolle zu geraten. Plus, dass es, glaube ich, auch weniger so kulturelle Schemata dann gibt, auf die man so zurückgreifen kann. Wie kann ich das denn artikulieren in einer Weise, dass andere das auch akzeptieren und nicht irgendwie den Kopf schütteln oder mich blöd finden? Wir können uns ja jetzt einmal ein Beispiel einer Frau anschauen. Wir haben ein zweites kleines Beispiel gewählt, das wir aber dann noch ein bisschen weiter in die biografischen Tiefen auch hinein verfolgen werden. Hören wir von Sophie.
Sophie hat einen Urlaub mit ihrem Partner gebucht. Das Paar freut sich schon darauf. Es geht an einen Ort, von dem die beiden schon lange geträumt haben. Endlich konnten sie es sich leisten. Als Sophie mit ihrem Partner zum Essen bei ihren Eltern ist, erzählt sie davon. Ihre Mutter nickt begeistert. Eine tolle Idee. Und fährt glücklich fort. Das ist ja genau da, wo wir auch frei haben. Dann können wir doch zusammen hinfahren. Da wollten wir auch schon lange mal hin. Sophie selbst ist es eigentlich nicht so recht. Vor allem weiß sie, dass das ihren Partner überhaupt nicht passen wird. Zugleich bringt sie aber nicht wirklich ein Nein zustande, antwortet ausweichend. Wir können ja mal schauen. Ein paar Tage später ruft die Mutter voller Freude Sophie an, hat eine Unterkunft und zahlreiche Unternehmungen herausgesucht, schon weite Teile des Urlaubs durchgeplant. Für Sophie fühlt sich das übergriffig an. Zugleich merkt sie aber, wie sehr sich ihre Mutter über die Vorhaben fast kindlich freut. Ihr das jetzt aus der Hand zu schlagen, kommt Sophie vor, als würde sie ihre Mutter auf eine fast unerträgliche Weise verletzen und zurückweisen. Deswegen unternimmt sie nichts. Am Ende des Gesprächs meint die Mutter, aber ihr gebt uns Bescheid, wenn ihr nicht wollt, dass wir mitkommen. Sophie sagt, nein, nein, das ist schön. Zu Hause versucht Sophie, ihrem Partner die Situation so darzustellen, als wäre es eigentlich eine gute Idee und sie könnten ja trotzdem alleine etwas unternehmen. Es entsteht nun ein Konflikt zwischen dem Paar. Der Partner ärgert sich, sagt, er hat keine Lust, dass die Familie mitfährt und zählt die negativen Eigenschaften der Eltern auf, wodurch sich wiederum Sophie jetzt angegriffen fühlt, das Gefühl hat, ihre Eltern verteidigen zu müssen. Ja, erstmal ganz allgemein, was hast du für einen Eindruck von dieser Szene?
Ja, ich finde die Situation wahrscheinlich nicht ganz untypisch und auch psychologisch interessant. Also ich glaube, da gibt es einige Dimensionen, die man hier besprechen kann. Wenn man es jetzt erstmal so von außen betrachtet, teilt Sophie ihren Eltern ja eigentlich nur mit, erstmal, dass sie mit ihrem Partner in den Urlaub fährt. Also dass sie sich etwas wünscht, aber gar nicht von den Eltern, sondern dass sie etwas für sich machen, ihr Partner und sie. Und es wird sehr schnell eine Situation daraus, in der es aber nicht mehr um die Wünsche, Bedürfnisse, Vorstellungen des Paars oder Sophies geht, sondern um das, was die Eltern eigentlich wollen und wie Sophie damit umgeht. Also man merkt es an der Situation, wo Sophie keinen richtigen Ausweg mehr findet zwischen einerseits ihrem Wunsch, sich abzugrenzen, die Eltern sollen nicht mitfahren, und gleichzeitig dem Wunsch, ihre Eltern nicht zu verletzen. Und dass sie überhaupt damit beschäftigt ist, mit dieser Frage, wie verhält sie sich jetzt dazu, sagt, dass es jetzt plötzlich schon um die Bedürfnisse der Eltern geht und nicht mehr um ihre eigenen. Man merkt, dass es so eine Dynamik der Verschiebung von elterlichen Themen in die Kindersphäre gibt, auch an dem, was dann die Mutter hier so resümierend sagt, aber gebt uns Bescheid, wenn ihr nicht wollt, dass wir mitkommen. Also macht im Grunde ein wenig aus der Aufgabe der Selbstregulation, also sich selbst als Mutter oder Vater überlegen, wie man sich eine Grenze setzt und um den Kindern nicht zu nahe zu treten, eine Aufgabe der Abgrenzung der Kinder. Also ihr sollt uns einfach sagen, wenn es euch nicht passt, wir äußern immer, was wir wollen und ihr grenzt euch halt ab. Aber das fällt Sophie sehr schwer. Obwohl sie eigentlich weiß, was sie will, kann sie nicht Nein sagen, weil sie sich der Mutter gegenüber hier in dem Beispiel sehr schuldig fühlt.
Ich finde auch, dass hier in der Situation etwas sichtbar ist, was für solche Dynamiken, wo es so auf der Oberfläche freundlich und schön scheint, also es wird hier über Urlaub gesprochen und gemeinsame Unternehmungen, man könnte ja sagen, das ist ja irgendwie schön, aber es besonders schwierig macht, weil unterschwellig eigentlich was, finde ich, sehr Aggressives läuft, nämlich eine Aneignung. Also Sophie teilt etwas und es wird ihr gewissermaßen aus der Hand gerissen. Schrägstrich, sie lässt es sich auch aus der Hand reißen. Und das läuft aber sehr unterschwellig. Auf der Oberfläche ist es freundlich, lächeln, schöne Planungen. Und das, glaube ich, dass das aber auf dieser unterschwelligen Ebene läuft, macht es so schwierig, das, worum es eigentlich geht, anzusprechen. Die Aggression verschiebt sich dann woanders hin. Mhm. nämlich dann in den auf die Paarbeziehung. Und der Konflikt wird dann in der Partnerschaft geführt, statt eigentlich da, wo er hingehört, nämlich zwischen Sophie und ihren Eltern.
Ja, wenn man sich überlegt, worum geht es hier tiefenpsychologisch, müsste man wieder die Beteiligten fragen, wie sie die Situation erleben. Aber wenn wir es jetzt mal versuchen, von außen zu deuten, würde ich sagen, dass das Herzstück dieser Auseinandersetzung, ja, man könnte sagen, ein Generationenkonflikt ist. Wenn man die Perspektive der Eltern mal einnimmt, hören sie, glaube ich, in dem Moment, wo Sophie sagt, ich fahre jetzt mit meinem Partner zusammen in den Urlaub, vor allem, wir machen etwas ohne euch. Als Paar und teilt den Eltern damit mit, ich bin erwachsen, wir haben unsere eigene Sphäre, ihr seid draußen. Also nicht, dass Sophie das so sagt, aber ich glaube, so wird es verstanden. Und das, was die Eltern dann machen, ist eigentlich diese Grenzziehung aufzuheben. Sagen, nein, ihr seid nicht erwachsenes Paar, das alleine was macht für sich, sondern ihr seid unsere Kinder und wir fahren als Familie zusammen. Und machen das einfach, setzen das durch, darin ist das Aggressive, also einfach schon mal buchen oder irgendwie planen oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass es um diese Frage geht. Und Sophie, könnte man sagen, gelingt es hier nicht, aus Schuldgefühlen in diese erwachsene Position zu kommen, den eigenen Raum abzugrenzen. Also nein, das ist unser Paarraum, sondern sie lässt den Raum offen und begibt sich wieder in die kindliche Rolle, obwohl sie eigentlich ein Zähneknirschen hat. Versucht den Konflikt dann eher auf der Ebene ihrer Partnerschaft zu lösen. Also ob sie den Partner überzeugen kann davon, dass das doch alles gar nicht so schlimm ist und damit nicht in den Konflikt mit ihren Eltern muss. Der ist ihr für sie so schlimm, der Konflikt mit den Eltern, dass sie lieber mit ihrem Partner versucht, das irgendwie in eine Kompromisslösung zu verwandeln.
Es wäre ja übrigens was ganz anderes, wenn Sophie eine Einladung zum Beispiel in den Urlaub ausgesprochen hätte. Dann wäre es ja auch vielleicht wieder von Erwachsenenebene zu Erwachsenenebene. Wir als Paar laden euch als Gegenüber ein, ihr seid zwar unsere Eltern, aber auch vielleicht unser Gegenüber, mit uns gemeinsam einen Urlaub zu machen. Das wäre, glaube ich, auch auf dieser von Du zu Du und diese getrennte Perspektive. Was du sagst, kommt ja dadurch zustande, dass Sophie eigentlich diese Einladung gar nicht ausspricht, sondern unausgesprochen eben diese Familienatmosphäre, diese ungetrennte Familienatmosphäre initiiert werden soll.
Also Eltern dürfen auch mit ihren erwachsenen Kindern in den Urlaub fahren. Aber ich glaube, diese psychologische Dimension, die macht das eben so konflikthaft. Und Sophie und ihr Partner sind ja eigentlich nicht einverstanden. Ich glaube, es liegt hier so was Allgemeinmenschliches, wenn man es mal so formuliert, in der Situation. Also die Grenzziehung zwischen den Generationen als Entwicklungsaufgabe. Etwas, was wir schon mal in unserer Folge über den Laios-Komplex besprochen haben. Also Eltern, die Schwierigkeiten haben, ihre Kinder aus dieser Rolle des Kindes zu entlassen. Die andere Perspektive wäre das, was man den Ödipus-Komplex in der Psychoanalyse nennt. Also letztlich die Aufgabe von Kindern, sich aus dieser familiären Sphäre zu lösen, sich in ihrer erwachsenen Identität als Mann, als Frau, als Ich zu behaupten und sich von den Eltern abzugrenzen. Und dabei die Angst eben, klein gemacht zu werden oder den anderen klein zu machen. Und das Thema von Sophie ist, glaube ich, dass sie Angst hat, ihre Mutter hier sehr zu verletzen oder ihre Eltern sehr zurückzuweisen, wenn sie diese Grenzziehung macht und bleibt deshalb in der kindlichen Position, gibt ihrer Mutter das und kauft sich dafür aber einige Konflikte ein.
Bevor wir nochmal auf Sophie zurückkommen, vielleicht können wir erstmal nochmal ganz allgemein darin einsteigen, was es bedeutet, entwicklungspsychologisch betrachtet, Nein zu sagen.
Ja, ich glaube, dass man das entwicklungspsychologisch gar nicht unterschätzen kann, die Bedeutung des Neins. Da geht es nicht einfach nur um etwas, was man nicht will, sondern man könnte es auf die Formel bringen, dass jedes Kind, das Nein sagt, immer auch Ich sagt. Weshalb Kinder gerade in einer bestimmten Phase ihrer Entwicklung auch besonders gerne Nein sagen, weil sie Ich sagen lernen möchten. Also man könnte das durchaus so sagen, dass das Ich eines Menschen letztlich aus einer Abgrenzungsleistung entsteht. Wenn man es einmal philosophisch ausdrückt, könnte man auch sagen, es gibt überhaupt nicht so etwas wie einen eigenen Raum oder eine Freiheit ohne das Nein. Also ohne die Fähigkeit, etwas zu verneinen, wären wir, würde ich sagen, wie so ein Computer. Ne? Man gibt einen Input rein, ein Reiz kommt und wir geben eine Reaktion raus. Und man kann planen, wie wir uns verhalten. Und durch das Nein entsteht in uns ein Moment von Widerständigkeit, die aber das eigene überhaupt erst hervorbringt. Du willst etwas von mir, Ich denke mir etwas dazu und sage gegebenenfalls Nein dazu. Ich glaube, alle Formen von Manipulationsstrategien, also begonnen von irgendwelchen rhetorischen Tricks bis hin zur Werbung oder auch den ganzen Funktionsweisen von sozialen Medien, versuchen gerade diesen Punkt des Neins zu unterlaufen, also uns im Grunde zu einer Art Reizreaktionsmaschine zu machen, die gar nicht Nein sagen kann. Ja, zum Beispiel, weil irgendein Stimulus in uns schon eine Dopaminausschüttung bewirkt und wir können gar nicht anders als zum Beispiel am Computer dranbleiben, ne, weil es uns süchtig macht zum Beispiel. Süchtig machen heißt unser Nein unterlaufen. Wir können nicht mehr Nein zu unseren eigenen Wünschen sagen. Deswegen ist es so wichtig, dass Kinder in ihrer Entwicklung so ein Nein entwickeln.
So ein Nein äußert ein Kind schon sehr früh im Leben. Also das beginnt nicht erst, wenn das Kind schon sprechen kann und explizit Nein sagt, sondern das beginnt schon im Kleinen viel, viel früher. Also etwa beim Füttern, wenn das Kind den Kopf wegdreht und den Brei nicht essen möchte. Oder beim Wickeln, wenn das Kind sich bewegt und sich nicht wickeln lassen möchte oder nicht anziehen lassen will. Das sind also schon diese kleinen Neins im Leben. Interessant ist dann auch die Frage, wie reagiert jetzt das Umfeld auf dieses Nein? Wie gehen die Eltern damit um? Und vielleicht können wir da mal genauer einsteigen und schauen, was im Kind passiert, wenn es auf unterschiedliche Nein-Umfelder trifft.
Ich glaube, was man noch hinzufügen kann, ist, dass es bei diesen Art von Neins ja eben nicht immer nur darum geht, dass das Kind jetzt gerade keinen Hunger hat. Das würden die Eltern vielleicht noch ganz gut akzeptieren können. Sondern, dass das Kind wirklich Nein sagt, um Nein zu sagen, also um diese Ich-Erfahrung zu machen. Und das spüren Eltern und da ist eben die Frage, auf was trifft das in den Eltern?
Deswegen führt das ja auch dann, und jetzt kommen wir dann zu den späteren Lebensphasen, wenn das Kind schon sprechen kann, zu der sogenannten Autonomiephase oder auch meist früher vor allem Trotzphase genannt. Wenn das Kind eben sich vielen Situationen widersetzt und wo es vor allem um das sich widersetzen geht, nicht also zum Beispiel Jacke anziehen und es ist draußen kalt, dann ist dem Kind vielleicht schon kalt. Also auf einer rationalen Ebene ist es nicht erklärbar, warum es Nein sagt. Aber das Entscheidende ist, dass es selber entscheiden möchte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es hier um diese Ich-Setzung geht, von der du schon gesprochen hast.
Jetzt können wir uns mal eine Variante anschauen und gucken auch, wie sehr das zu Sophie passt. Nämlich, dass Eltern systematisch oder über viele Situationen hinweg dieses kindliche Nein nicht dulden. Also das Kind möchte sich zum Beispiel nicht anziehen, wenn es rausgeht, es möchte nicht essen, es kommt nicht zur richtigen Zeit, es möchte nicht aufhören zu spielen. Also sagt immer Nein. Und Eltern setzen das mit kommunikativer oder sogar körperlicher Gewalt durch und bestrafen das Kind auch dafür, wenn es Nein sagt. Also sei es jetzt irgendwie, dass sie es schimpfen oder anschreien, das wäre so klassisch autoritär, oder sei es, dass sie es mit Kontaktabbruch bestrafen. Also wenn du nicht machst, was ich möchte, dann bin ich beleidigt, dann bin ich enttäuscht, dann ziehe ich mich von dir zurück. Was wäre dann jetzt in so einem Fall? Was würde ein Kind für eine Erfahrung mit dem Nein verinnerlichen?
Es würde sich wahrscheinlich eine Verbindung auftun zwischen, wenn ich Nein sage, also wenn ich sage, dann erfahre ich eine Ablehnung oder eine Strafe oder sogar vielleicht Gewalt. Und das heißt, es verinnerlicht die Erfahrung, wenn ich Nein sage, dann ist meine Beziehung zu meinem überlebenswichtigen Gegenüber bedroht und kann jederzeit abbrechen, zum Beispiel indem die Eltern sich abwenden. Das heißt, die Erfahrung ist, ich passe mich lieber an, ich stelle mein Nein lieber zurück, bevor ich diesen Beziehungsabbruch erleben muss.
Was würdest du sagen, woran zeigt sich das später im Leben und was für Konflikte treten da typischerweise auf?
Also ich glaube, daraus können sich verschiedene Linien entwickeln. Eine solche könnte zum Beispiel sein, dass die Person ein bestimmtes Beziehungsmuster entwickelt mit der Frage, wie kann ich Beziehung halten? Ah, ich muss es dir recht machen, ich muss mich dir anpassen, ich muss mich nach dir richten, so halte ich Beziehung. Und dann entsteht so etwas wie eine Art Überangepasstheit oder jemand, der sich ganz schlecht abgrenzen kann, wenig weiß, vielleicht auch selber tatsächlich, was er eigentlich will, weil er ja nie die Erfahrung gemacht hat, dass er das hervorbringen kann. Und diese Person, also wirklich ein grundlegendes Gefühl im Leben hat, sie darf im Grunde nicht widersprechen, sie darf sich nicht zeigen, damit Beziehung trägt und hält.
Da wären ja so zwei prominente Gefühle dass der Angst, also gerade bei so autoritären Erfahrungen, also wenn ich mit meinem Nein hervortrete, dann werde ich niedergemacht, dann wird der andere aggressiv oder dann passiert etwas ganz Schlimmes, manchmal auch so ganz diffus, muss gar nicht so in konkreten Fantasien sein, und das der Schuld, also wenn ich mit meinem Nein hervortrete, dann bin ich schlecht, dann tue ich etwas Böses, was ich nicht tun darf. Na, dann verletze ich dich, dann bin ich dafür verantwortlich, dass unsere Beziehung nicht gut ist oder nicht hält und trägt.
Ich glaube, an solchen Stellen kann es auch bei solchen Personen leicht dazu kommen, dass sie ihre Grenzen permanent überschreiten lassen, ohne es vielleicht sogar zu merken, weil ja immer das Gefühl ist, der andere hätte ein Recht dazu. Mhm. Also gerade wenn im Hintergrund autoritäre Erfahrungen sind oder Erfahrungen von Gewalt, emotional oder körperlich, ist es ja so eine Art Grundmuster, der andere kann es machen. Und ich glaube, da ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo ist es eigentlich nicht in Ordnung, ist dann sehr schwierig.
Wichtig ist, glaube ich, dass es neben dieser Ebene, wie Beziehungen nach außen gestaltet werden, für ein Kind, das jetzt in so einem Umfeld aufwächst, auch eine innerpsychische Folge gibt. Also weil die eigenen Wünsche nach Abgrenzung und damit auch die eigenen Trennungsaggressionen, die eigentlich was ganz Natürliches sind, bedrohlich sind. Also wenn ich das wahrnehme, wenn ich das nach außen bringe, dann gefährde ich die Beziehung, muss das Kind eine Instanz im Inneren entwickeln, die die eigenen Gefühle klein hält. Also so etwas wie ein Gefängniswärter im eigenen Selbst, der immer darauf achtet, dass in mir keine Gefühle entstehen, die vielleicht bedrohlich sein könnten. Und das Kind kommt, man könnte sagen, statt in einen Konflikt mit seinen Eltern um Grenzen, in einen Konflikt mit seinen eigenen Bedürfnissen. Und so sehr es dann im Außen bereit ist, die Bedürfnisse von anderen zu erfüllen, hat es Schwierigkeit, im Inneren seine eigenen Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen und nicht als etwas total Diffuses, Bedrohliches. Also das Kind oder die Person wird nach außen hin eher angepasst, nach innen hin eher streng richtend über sich und über die eigenen Impulse und quasi die kleinsten Kleinigkeiten sofort bei sich verurteilen, während man dem anderen ganz viel Raum gibt. Das wäre, glaube ich, so eine typische psychische Struktur, die sich angesichts solcher Erfahrungen entwickelt.
Das wäre jetzt also die Variante, wo das kindliche Nein auf ein sehr hartes äußeres Umfeld stößt. Wie könnte es denn aussehen, wenn das kindliche Nein, sag ich mal, auf immer ein Gegenüber stößt, das sich so anschmiegt und anpasst? Also im Grunde keine Gegenreaktion, vielleicht keine offene erzeugt, sondern eher so eine Anpassung. Also zum Beispiel, man stellt sich jetzt mal vor, ein Kind wirft ein Spielzeug, trifft damit das Geschwister und statt dass das Kind eben eine Grenzsetzung erfährt, ein Nein, das darfst du nicht, weil das tut dem anderen weh oder damit machst du das Spielzeug kaputt, wenn es jetzt nicht die Geschwister getroffen hätte oder sowas. Also in irgendeiner Form eine Grenzziehung auf jeden Fall, sondern stattdessen die Eltern sich irgendwie darum herum fügen, vielleicht die Situation uminterpretieren. Dem Kind spiegeln, dass es das ja eigentlich gar nicht gewollt hätte, zum Beispiel. Also sich irgendwie um das Kind herum verbiegen, damit sie diese Grenzsetzung nicht ziehen müssen.
Ja, da könnte man sagen, geht es jetzt ja vor allem um das elterliche Nein. Also ist ein bisschen ein komisches Bild, aber man kann sich es vielleicht so ganz gut vorstellen. Das kindliche Ich ist erstmal in dieser Phase wie so ein Luftballon und der bläst sich auf und er braucht diesen Raum, also autoritäre Eltern oder diese strengen Eltern wären ja welche, die den Luftballon sofort platzen lassen oder sofort einengen. Und Eltern, die aber keine Grenzen setzen, wären welche, die den Luftballon immer weiter aufblasen lassen. Und er findet keine Grenze und auch dann kann das Kind eigentlich kein gutes Gefühl für das eigene Ich entwickeln, weil es nie fühlt, wo eigentlich der andere ist. Und das heißt ja auch, wo ich aufhöre, wo mein Wille an eine Grenze erfährt. Und dieses Grenzenlose und Unbegrenzte hat meistens die Folge, dass Kinder, also der Luftballon, sich weiter aufbläst, also sucht die Stelle, was muss ich denn machen? Okay, wenn jetzt das Spielzeug nicht reicht, vielleicht muss ich das Glas auf den Boden schmeißen, vielleicht passiert dann, kommt dann die Grenzziehung. Also sowas immer Extremeres, um endlich diese Reaktion zu bekommen. Also nicht eine Strafe, sondern überhaupt den anderen als anderen zu erfahren. Passiert es nicht, wird das Kind eine große Schwierigkeit bekommen, so etwas wie ein Gefühl für sich und auch ein Gefühl für die eigenen Grenzen zu entwickeln.
Ja, da läge ja sowas wie eine Strukturbildung hin zum Narzissmus sehr nahe. Also, dass das Kind sich und seine Grenzen völlig überschätzt. Aber nicht nur. Also, ich glaube, man kann auch andere Linien weiterverfolgen. Also, zum Beispiel, dass so etwas wie eine Resignation stattfindet. Also, das Kind vielleicht aufgibt, irgendwie diese Grenzen beim anderen zu suchen und für sich auch, weil es diese Unsicherheit, wer bin ich eigentlich, hat, in sich trägt, vielleicht sich sozusagen einfach immer mitziehen lässt.
Ja, das wäre dann die Unsicherheit über sich, die das Kind dann gerade, und das ist ein bisschen die Pointe an dem Ganzen, anfällig macht für zum Beispiel autoritäre andere Figuren. Also jemand, der dann einem sagt, wo es lang geht und was man darf und was man nicht darf und was richtig und was falsch ist. Und das wäre sozusagen missverstandene antiautoritäre Erziehung, wenn man das so denkt, dadurch durch so eine Art von Freiheit ohne Grenze würde Mündigkeit entstehen, sondern meistens entstehen daraus eher abhängige psychische Strukturen. Ich glaube, der Hintergrund von Seiten der Eltern, müsste man jetzt auch an einem Fall und so weiter mal besprechen, ist gar nicht so unähnlich wie im ersten Beispiel. Auch eine Schwierigkeit, so etwas wie Grenzziehungen, Grenzen gegenüber dem Kind wahrzunehmen und zu akzeptieren. Also während jetzt, sage ich mal, im ersten Beispiel so die autoritären Eltern, die schlagen die Grenzen des Kindes mit dem Rambock ein, hier wollen die Eltern auch nicht in Konflikt mit dem Kind kommen, weil das vielleicht sich anfühlt, wie etwas zwischen uns zerbricht, die Beziehung funktioniert nicht. Und sie drehen das jetzt um und indem sie eigentlich nie sich wirklich positionieren dem Kind gegenüber, kann das Kind auch nie seine Eltern treffen. Es kann nie in Konflikt mit den Eltern kommen. Es kann nie an eine Stelle kommen, wo die Eltern nicht mit einverstanden sind. Das heißt, die Eltern sind wie so eine Masse, so ein Gelee, was sich so um das Kind legt. Und egal, was das Kind macht, die Masse weicht immer weiter zurück. Und das wäre wieder so etwas Ungetrenntes, wo keine Differenz entstehen soll. Hier wird sie an der einen Weise wird sie mit Gewalt erzwungen, diese Differenzlosigkeit. Hier wird sie eher durch diese Gelee-Strategie erzeugt.
Würdest du Sophie jetzt in dieser Strategie wiederfinden?
Nee, ich finde sie jetzt nicht unbedingt dort. Also ich finde, sie hat ja ein Gefühl für das eigene Ich. Also sie weiß eigentlich, was sie will. Mhm. Sie ist jetzt nicht, das wäre eher so was, sie geht in die Situation und sie weiß nicht, würde sie gerne in Urlaub fahren oder nicht. Sie bringt es schon so in die Beziehung, dass sie eigentlich den anderen auffordert, ihr zu sagen, was sie eigentlich will und sich dann vom anderen organisieren und strukturieren lässt. Und der andere soll sagen, was sie eigentlich machen soll. Das finde ich hier nicht, sondern eigentlich habe ich das Gefühl, Sophie versucht eigentlich ein Stück Abgegrenztheit zu markieren, indem sie das mitteilt, kann aber diese Grenze nicht halten. Also das würde ich vielleicht eher in die erste Richtung, nicht unbedingt bei autoritären Eltern sehen, sondern eher bei Eltern, denen gegenüber Sophie sich sehr schuldig fühlt und für deren Bedürfnisse sich sehr verantwortlich fühlt.
Vielleicht schauen wir uns jetzt mal an, woher diese Schuldgefühle bei Sophie rühren könnten und erfahren ein bisschen mehr über ihre Biografie. Sophie wächst als Einzelkind in einer Familie auf, in der sie viel Wärme erlebt. Aber diese Wärme scheint an bestimmte Bedingungen geknüpft. Der Vater ist freundlich, weich, aber wenig greifbar für Sophie. In Konfliktsituationen, etwa wenn die Mutter sich über ihn ärgert, wird er stumm und zieht sich zurück, verschwindet eine Weile aus dem Familienleben, bis alles wieder vergessen scheint. Die Mutter hängt sehr an Sophie. Ihre ganzen Gedanken scheinen sich ständig um ihr Kind zu drehen, auch später noch, als Sophie längst erwachsen und ausgezogen ist. Obwohl die Mutter stets so lieb ist, scheint diese Zuwendung selten wirklich auf Sophie selbst bezogen zu sein. Jedes Jahr schenkt sie ihr dicke Wollpullover für den Winter, obwohl Sophie keinen einzigen davon je getragen hat. Sie erteilt ausführliche Ratschläge zu Themen, die Sophie weder beschäftigen noch jemals angesprochen hat. Themen, von denen Sophie aber weiß, dass sie die Mutter sehr wohl umtreiben. Auch nutzt die Mutter Sophie häufig als emotionale Entlastung. Sie klagt über den Vater, über seine Untätigkeit, seine Unentschlossenheit, seine Rückzüge. Solche Monologe enden nicht selten mit dem Satz: Ach Sophie, ich bin so froh, dass wir uns haben. Sophie wächst in dem Gefühl auf, mit ihrer Mutter behutsam umgehen zu sollen. Schon als Kind scheint ihr die Mutter zerbrechlich, jemand, den man schonen muss. Die Mutter erzählt Sophie von ihren Kindertagen, du warst immer schon so vernünftig. Für Sophie klingt das wie ein Kompliment, aber irgendwie auch wie eine Aufgabe. Sei rücksichtsvoll, übernimm Verantwortung, mach es mir leicht. Als Sophie in die Pubertät kommt und beginnt, sich deutlicher abzugrenzen, erlebt sie, wie schwer so ein Schritt werden kann. Eines Tages sagt sie ihrer Mutter, dass sie mehr Freiraum möchte. Die Mutter lächelt tapfer, betont, wie gut es sei, dass Sophie das ausspricht. Aber sie trägt ihre Verletztheit tief eingeschrieben im Gesicht. Sophie hat sofort das Gefühl, etwas Anmaßendes gefordert zu haben. In den Tagen danach wirkt die Mutter auffallend distanziert, beinahe überkorrekt, als wolle sie sich dafür bestrafen, dass sie so verletzt reagiert hat oder Sophie demonstrieren, dass sie loslassen kann. Für Sophie entsteht eine Spannung, die kaum auszuhalten ist. Als sie ein kleines Zeichen der Annäherung gibt, springt die Mutter mit spürbarer Erleichterung in das alte, zu enge Muster zurück. Sophie lernt früh, sich in diesem System feinsinnig zu bewegen, immer auf der Suche nach der richtigen Dosierung von Nähe und Distanz. Das eigentlich Komplizierte daran ist jedoch, dass die Mutter nicht den Eindruck haben möchte, auf Sophie angewiesen zu sein. Sie möchte sich Sophie nahe fühlen, aber dabei nicht bedürftig erscheinen. Sie möchte Unterstützung, aber nicht als jemand gelten, der Unterstützung braucht. Für Sophie ist spürbar, dass jede wirkliche Abgrenzung in ihrer Mutter etwas erschüttert, das sich nur schwer wieder einrenken lässt.
Ja, wie würdest du denn jetzt diesen Verlauf hier lesen oder hören?
Also ich finde, was man sehr heraushört, ist auch, was wir vorhin schon einmal aufgegriffen hatten, ist das mit der Verantwortungsübernahme. Also man hört an vielen Stellen heraus, wie verantwortlich sich Sophie für ihre Mutter fühlt. Also eigentlich aus einer Kinderrolle heraus, wie in die Erwachsenenrolle, die bemutternde Rolle, wenn man so will, rutscht. Also in der Psychoanalyse nennt man das auch Parentifizierung. Die Rollen drehen sich um. Die Tochter wird so etwas wie eine Mutter der Mutter. Das merkt man zum Beispiel an den Stellen, wo steht, dass sie das Gefühl hat, die Mutter ist sehr zerbrechlich und sie ist jemand, von dem sie das Gefühl hat, mit ihm sehr behutsam umgehen zu sollen. Dass es also wie ein Auftrag ist oder auch in Bezug darauf, dass sie immer so vernünftig gewesen sei. Da kann man sich natürlich gleich fragen, warum war denn Sophie, wenn es denn überhaupt so war, so vernünftig als Kind? Es gibt ja eigentlich keine vernünftigen Kinder, aber warum konnte Sophie gegebenenfalls das schwer zeigen, diese unvernünftige Seite? Hat die Mutter sie vielleicht sehr als jemand gebraucht, der sich zurückhält? Und daran anbindend vielleicht auch gleich das mit den Schuldgefühlen, die in einer Partie hierher rühren könnten, nämlich das Gefühl, wenn ich hier nicht behutsam genug bin, also nicht diese Verantwortung trage, dann mache ich mich vielleicht dessen vermeintlich zumindest schuldig, dass die Mutter zerbricht.
Also ich finde auch, dass diese parentifizierte Struktur hier sehr greifbar ist. Gleichzeitig ist sie auch verdeckt, weil, das wurde am Ende der Fallgeschichte ja so beschrieben, die Mutter nicht den Eindruck haben möchte, selbstbedürftig zu sein. Ich glaube, das wäre für die Mutter sehr konflikthaft, also wenn sie wahrnehmen würde, wie bedürftig sie eigentlich ist. Deswegen braucht sie Sophie als Kind, um das sie sich kümmern kann und das vermeintlich die Mutter braucht. Ich glaube, da rührt so ein bisschen die Wollpullover für den Winter und anderes her. Also die Mutter braucht ein Gegenüber, das vielleicht gar nicht so viel mit Sophie und dem, was Sophie wirklich braucht, zu tun hat, dass sie versorgen, bemuttern und so weiter kann. Und darin kann sie, man würde psychoanalytisch von einem Selbstobjekt sprechen, stellvertretend ihre eigene Bedürftigkeit an Sophie befriedigen. Also indem sie Sophie versorgt, ihr ganz viel gibt, kann sie das Gefühl haben, gebraucht zu werden und vor allem das Thema der emotionalen Nähe zu erfüllen. Und für Sophie heißt das, dass sie in eine Situation ist, in der sie einerseits total verantwortlich ist und andererseits aber auch Kind sein soll, das braucht, also das, was braucht vom anderen. Und wenn sie sich aus dieser Situation lösen will, also versucht, erwachsen zu sein, bekommt sie sofort Schuldgefühle, weil dann dieses fragile System zerbrechlich wird. Und ich glaube, die Widersprüche, die da drin liegen, die sind für Sophie immer ganz schwer auszutarieren. Einerseits die Mutter behüten zu müssen, andererseits sich immer wieder in die scheinbar bedürftige Position des Kindes zu begeben.
Das macht die Situation wirklich komplex, vor allem wenn man sich vorstellt, Kinder wachsen ja dann erstmal in so einer Struktur auf. Und gerade wenn die Eltern so viel mit Selbstobjekten, wie du es ja auch eben schon genannt hast, beschäftigt sind, entsteht, glaube ich, etwas sehr Verwirrendes für Kinder, weil nach außen hin wirkt es ja bezogen, weil es an Sophie gerichtet wird. Aber eigentlich ist es eben nicht auf Sophie selbst als Sophie, als das Individuum Sophie bezogen. Das können aber Kinder, wenn sie so aufwachsen, erstmal noch nicht unterscheiden. Und ich glaube, diese Verwirrung, die da dadurch im Kind entsteht, die ist sehr weitreichend, weil ein Kind dann erstmal auch unterscheiden lernen muss oder wahrscheinlich erst im Erwachsenenalter, was ist meins, was ist deins.
Dass der Wollpullover gar nicht für sie, wirklich für sie ist.
Ja. Ich glaube, dass noch etwas Zweites in der Situation eine Rolle spielt, der wir uns noch gar nicht so stark gewidmet haben, weil wir viel von Sophie und ihrer Mutter gesprochen haben. Aber man kann nach der entscheidenden fehlenden Variable fragen, über die wir bislang wenig geredet haben, ist nämlich die Frage, wo ist eigentlich der Vater? Mhm. Der taucht bislang gar nicht auf. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass er nicht auftaucht und dass er fehlt. Und verdichtet sich in dem Satz der Mutter, ach Sophie, ich bin so froh, dass wir uns haben. Also sie zieht Sophie damit im Grunde in eine partnerschaftliche Stellung, wo Sophie, könnte man sagen, eigentlich nicht alleine stehen sollte, nicht zumindest auf dieser Partnerschaftsebene. Eigentlich sollte die Mutter, glaube ich, diese Wünsche, die sie hier vielleicht zurückstellt, an den Partner richten und kann es vielleicht nicht. Es tauchen ja gewisse Partnerschaftskonflikte am Horizont auf. Also wir hören ja, dass sie über ihren Ärger mit Sophie, über ihren Mann spricht.
Ja, ich würde das hier auch so sehen, dass das, was zwischen Sophie und ihrer Mutter geschieht, eigentlich Ausdruck ist von etwas, was in der elterlichen Paarbeziehung geschieht. Also es liest sich jetzt fast so, als würde die Paarbeziehung eigentlich auseinanderfallen und gar keine wirkliche Einheit, den Kern der Familie mehr darstellen, sondern Vater macht sein Ding und die Mutter holt sich Sophie als Ersatz für einen Partner und für die emotionalen Bedürfnisse. Und das hat zur Folge, gerade weil der Vater dann rückzügig ist, Konflikte nicht austrägt, sich nicht zeigt und präsent ist, sondern eher dann geschehen lässt und Hauptsache er hat da keinen Stress oder was auch immer das Motiv ist, weil er da nicht eingreift, wird er auch nicht zu einer trennenden Instanz. Also er tritt nicht zwischen Sophie und ihre Mutter und bildet damit ein Dreieck, ne, indem er einerseits sagt, jetzt mache ich zum Beispiel was mit Sophie. Ne, es ist nicht nur ihr beide habt euch, sondern ich habe auch eine Tochter. Vor allem aber auch, indem er eine Generationengrenze mit der Mutter herstellt. Er sagt, jetzt sind wir mit etwas. Ja, wir brauchen euch gar nicht. Ne, man denke an das Beispiel des Erwachsenen. Wir machen unseren Urlaub und ihr macht halt euren Urlaub. Ne, das passiert nicht, sondern die Bedürftigkeit der Eltern, hier jetzt vor allem ausbuchstabiert der Mutter, bleibt offen. Die Mutter braucht eigentlich auch jemanden, mit dem sie in den Urlaub fährt. Und das ist anscheinend nicht der Vater, sondern das ist dann Sophie. Und das übersetzt sich, glaube ich, dann bis ins Erwachsenenalter hinein als Struktur, auch darüber hinaus, dass Sophie vielleicht aus dem Elternhaus auszieht. Und ich würde sagen, also systemisch betrachtet müsste man auf der Ebene der Paarbeziehung ansetzen, wenn man den Konflikt, der zwischen Sophie und ihrer Mutter liegt, lösen wollte.
Vielleicht kann man hier auch so einen Moment von Lernen am Modell sehen. Also die Eltern grenzen sich nicht oder die Mutter grenzt sich nicht von Sophie ab. Der Vater ja, taucht auch nicht als Grenze auf. Man könnte sich das ja übrigens auch in umgekehrten Rollen vorstellen. Oder, das würde Sophie, glaube ich, noch schwieriger machen, beide Eltern sind so, beide sind ungetrennt.
Das ist das Wesen eines Dreiecks, dass sich quasi immer zwei bilden und ein Dritter dann eben auch mal draußen ist. Nicht im Sinne von negativ ausgeschlossen, sondern einfach, es gibt unterschiedliche Blickwinkel. Es gibt nicht immer nur die Arten.
Ja, und die ist ganz wichtig, das ist das, worauf ich hinaus wollte, ist, weil damit Sophia auch die Erfahrung macht, wie man Nein sagt. Also ihr wird gegenüber Nein gesagt und das kann sie dann später oder könnte sie dann wiederum auch äußern, weil sie diese Erfahrung gemacht hat, hey, könnte sie dann vielleicht den Eltern gegenüber sich leichter auch abgrenzen. Aber diese Erfahrung fehlt und damit fehlen vielleicht auch Sophie eben innerlich die Worte, wie bringt man ein Nein denn jetzt eigentlich in diese Dynamik hinein?
Also ich glaube, dass die Konflikte, die hier eigentlich in der Familie liegen, destruktiver Natur wären, wenn sie wirklich zutage träten. Und dass Sophie als Kind, wieder systemisch gesprochen, die Rolle des Stabilisators in der Familie ergreift. Also sie merkt, dass sie sich auf eine ganz bestimmte Weise verhalten muss, damit das Familiensystem irgendwie stabil bleibt. Weil würde sie der Mutter das entziehen, würde die Mutter zerbrechen oder es würde vielleicht sogar die Paarbeziehung zerbrechen. Die Konflikte würden zwischen Eltern, die Eltern kommen. Und indem sie das auf sich zieht, schafft sie so etwas wie ein, wird sie so eine Art Puffer in der Familie. der die verschiedenen Bedürfnisse von anderen erfüllt, auf Kosten ihrer eigenen Bedürfnisse und damit auf Kosten ihrer Fähigkeit, Nein zu sagen. Also sie kann in der Konstellation nicht zu etwas Nein sagen.
Ja, und das stabilisiert gegebenenfalls ja sogar ein ganzes Familiensystem. Also es hängt, glaube ich, dann auch wirklich emotional viel an einer solchen Situation. Man stelle sich zum Beispiel vor, Sophie würde es gelingen, sich besser abzugrenzen. Man spinnt jetzt die Situation weiter, die Mutter ist damit zurückgeworfen auf den Vater, muss mit ihm vielleicht allein in Urlaub fahren und dann verschärfen sich vielleicht die Konflikte zwischen den Eltern, weil es eben nicht mehr in diese Puffersituation, dieser Dreierkonstellation gerät, wo Sophie viel puffert, sondern wo vielleicht wirklich dann Konflikte mehr ans Tageslicht kommen oder umso mehr unterdrückt werden müssen zwischen den Eltern. Aber Sophie würde es zumindest zurück an die Eltern delegieren.
Oder das wäre ja die konstruktive Variante, das sorgt dafür, dass die Eltern sich mit sich auseinandersetzen und den Partnerschaftskonflikt sozusagen nicht mehr über das Kind lösen, sondern vielleicht ja auch sich entwickeln können nochmal in ihrer Paarbeziehung, ja. Merken, wo liegen Konflikte und sich aber vielleicht auch wiederfinden können. Also die Grenzziehung hätte, glaube ich, auch für die Eltern etwas Heilsames oder es würde halt sichtbar, dass etwas nicht mehr wirklich miteinander versöhnbar ist. Was würden wir denn jetzt aus psychoanalytischer Perspektive Sophie empfehlen? Wir geben keine Ratschläge, aber wie wäre denn jetzt aus Ihrer Perspektive eine Lösung möglich?
Ich glaube, Sophie kann sich in dieser Situation den Schmerz der Grenzziehung nicht entziehen. Also es ist schmerzhaft, so eine Trennung zu vollziehen für beide Seiten und fühlt sich auch vielleicht in der Situation selbst nicht unbedingt erstmal gut an. Gerade weil man ja in diesen alten Mustern oder mit diesen alten Mustern vertraut ist, die sich dann in Anführungszeichen gut anfühlen, selbst wenn sie viel kosten. Und einen neuen Weg zu gehen, erstmal wehtut wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, Sophie müsste sich bewusst werden, sie ist nicht schuld. Also sie trägt nicht die Verantwortung dafür, dass es eine Verletztheit offenbar bei ihrer Mutter gibt, auch bei ihrem Vater ganz offenkundig, eben eher rückzügig. Und sie kann diese Verletztheit für die Eltern nicht lösen. Es wird vielleicht gepuffert oder es kann so länger verleugnet werden, aber eigentlich letztlich der emotionale Kern, der Grundkonflikt wird dadurch nicht gelöst. Und vielleicht kann es dieser Gedanke helfen, dass wenn sie sich abgrenzt, sie also zu sich da kommt, im Grunde auch eine Chance für alle anderen öffnet, sozusagen an dieses Thema ranzugehen.
Vielleicht auch, um eben dieses Muster jetzt nicht transgenerational in ihre Paarbeziehung fortzusetzen. Also man sieht ja, dass schon Konflikte entstehen in der Partnerschaft. Der Partner bringt es auch als Konflikt ein, also Sophies Partner, was eigentlich ganz konstruktiv oder progressive Kraft sein könnte. Also dass er sich nicht zurückzieht und sagt, lass machen, sondern dass er damit nicht einverstanden ist. Ich glaube, für Sophie oder die Art, wie sich die Beziehung zu ihren Eltern gestaltet, ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage wirklich, wie gehen die Eltern damit um, wenn sie sich mehr abgrenzt? Kann sie damit einen konstruktiven Prozess anstoßen? Also indem sie sich mehr abgrenzt, beginnen die Eltern sich mehr damit zu beschäftigen, was sie für sich tun können oder die Mutter, was sie für sich hat. Oder passiert, das wäre die pathologische Entwicklung, die Eltern oder jetzt mal ein Beispiel hier die Mutter, versucht Sophie mit noch ärgeren Mitteln in diese Beziehung zurückzuzwingen. Also der Mutter geht es dann so schlecht und die kann nicht mehr weiter und die kommt in so Notsituationen und so, dass sie Sophie zwingt, sich wieder in diese Beziehung zurückzubegeben. Oder das Schuldgefühl so sehr steigert, dass Sophie wirklich vielleicht das nur über Distanznahme lösen kann. Also das wäre so ein Beispiel, sie fährt allein in Urlaub und dann in dem Moment muss die Mutter aber jeden Tag telefonieren, weil es ihr so schlecht geht oder ähnliches. Ne? Also das wäre sozusagen so der Versuch, es dann über den Weg der Pathologie wieder herzustellen. Das wünsche ich Sophie nicht und dem Familiensystem, weil ihr natürlich die Abgrenzung dann viel schwerer fallen würde. Aber nichts ändert an dem, was du gesagt hast, dass sie dafür keine Verantwortung trägt und es nicht für ihre Eltern lösen kann. Ja, ich glaube, jetzt haben wir den Bogen weit gespannt, was Nein sagen in ganz alltäglichen Situationen so bedeuten kann.
Wie viel in so einem kleinen Wörtchen Nein stecken kann.
Es muss aber natürlich jetzt nicht in jeder alltäglichen Situation, wo man irgendwie jetzt seine Suppe nicht zurückgeben möchte, ein riesiger Familienkonflikt stehen oder stecken. Man kann aber darüber nachdenken, was so die psychologischen Bedingungen sind. Wenn wir uns jetzt mit sozialen Ängsten nochmal beschäftigen, was wir in einer der nächsten Folgen machen, glaube ich, werden wir noch einmal durchbuchstabieren, warum auch gerade solche sozialen Situationen so schwierig und konflikthaft für viele Menschen sind. Das kann natürlich nochmal ganz andere Gründe haben, als die, die wir jetzt heute an diesem Thema festgemacht haben. Ja, ich glaube, für heute sind wir erstmal am Ende. Wir hoffen, dass das für euch interessant und anregend war. Verweisen auch gerne auf unsere Plattform Patreon, wo wir unterschiedliche Bonusfolgen veröffentlichen. Zuletzt eine Folge über Zigi Jung und die Dimension des Spirituellen in der Psychologie. Sehr interessantes Thema, also wie Spiritualität oder Religiosität psychologisch gedacht werden kann. Freuen uns auf die eine oder andere Weise von euch zu hören. Kommentiert es gerne, schreibt uns. Und wir hoffen, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder mit uns in neue Tiefseeltauchgänge oder auf neue Rätselerkundungen mit uns geht.
Wir freuen uns schon, wenn wir euch mehr über unser Buch verraten können. Dazu in den kommenden Wochen mehr. Jetzt wünschen wir euch aber erst einmal einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Wann immer ihr das hört.
Tschüss.
Tschüss.